Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Mit Anke Schäfer und in dieser Stunde zu Gast ist die Wirtschaftswissenschaftlerin und Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel. Guten Tag, Frau Göpel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Professorin sind Sie in Lüneburg und Sie haben ein Buch geschrieben, das ich hier auch habe. Das Buch heißt Unsere Welt neu denken. Eine Einladung. Jetzt frage ich Sie, diese Krise, ist die jetzt dazu gemacht, unsere Welt neu zu denken?
Ja, ich glaube, auf jeden Fall hilft sie uns ja mal ein Stück weit wirklich hinzuschauen, was uns tatsächlich das Wichtigste ist. Mhm. Und in dem Moment, wo wir merken, dass sowas wie Versorgungssicherheit in Frage gestellt wird, auch zu gucken, wo kommen denn die Sachen eigentlich her? Also so ein bisschen systemisches Denken, das wird uns ja gerade verdeutlicht. Und wirklich zu schauen, was sind die systemrelevanten Dinge? Ne? Mhm. Also wenn wir uns das auch überlegen, wie das vorher immer formuliert wurde mit Banken und Finanzen etc. Und jetzt merken wir, nee, es geht um Gesundheit, es geht um gute Beziehungen, es geht um eine verlässliche Versorgung mit Lebensmitteln, es geht eigentlich wirklich um ganz andere Dinge.
Meinen Sie denn, dass sich nach der Krise wirklich was ändern wird oder werden wir dann einfach ins alte Fahrwasser zurückschwimmen?
Nun, das wird ja jetzt die ganz, ganz interessante Erfahrung, die wir alle machen werden. Und die werden wir in 2-3 Jahren, glaube ich, viel besser beurteilen können. Aber ich finde es schon...
Wir könnten sie nutzen, meinen Sie, diese Krise?
Auf jeden Fall. Und ich finde, man merkt es ja auch. Also wer drauf schaut, die einen haben das Gefühl, sie beobachten mehr Egoismus. Die anderen haben das Gefühl, sie sehen jetzt ganz stark die Solidarität und auch dieses Teilen können. In dem Moment, wo wir alle spüren, wir sitzen im gleichen Boot, fällt uns das leichter. Mhm. Als wenn alle so im Wettlauf die ganze Zeit auf eine vermeintliche Zukunft hin steuern, sind wir jetzt sehr gegenwärtig momentan einfach orientiert. Und da kann natürlich auch ein ganz anderes Verständnis davon entstehen oder ja, hervorgehen, was wir eigentlich wirklich wichtig in Zukunft auch schützen wollen.
Werden wir also die Krise nutzen können? Werden wir vielleicht auch solidarisch sein, vielleicht auch im europäischen Rahmen? Das wollen wir besprechen in dieser Mittagsstunde. Gleich aber geht es erstmal ganz konkret um die Frage, wie können wir denn nach dem Lockdown schrittweise wieder zur Normalität zurückkehren? Das Zusammenleben, Frau Göpel, das gestaltet sich in dieser Zeit, ja, wie soll ich sagen, besonders. Eine besondere Art des Zusammenlebens. Wir leben mit diesen Ausgangsbeschränkungen. Jetzt stellen wir uns die Frage, wie können wir schrittweise wieder zu einer Art Normalität zurückkehren? In Frankreich hat Präsident Macron gerade gesagt, er will die Ausgangsbeschränkungen bis zum 11. Mai verlängern. In anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel, soll es Lockerungen geben. Da werden kleine Geschäfte jetzt wieder aufmachen können. Was denken Sie, welchen Weg sollte dort Deutschland gehen? Hm. Schwierige Frage.
Ja, es ist natürlich eine total schwierige Frage. Und was wichtig ist, ist ja, glaube ich, genau das, was Sie beschrieben haben, dass jedes Land und im Zweifel auch jede Region in eigenen Wegen ein Stück weit finden muss, je nach Betroffenheit auf Ausstattung des Gesundheitswesens, Altersstruktur, Risikogruppen, ob es jetzt ein Herd gewesen ist, wo tatsächlich viel ausgebrochen ist oder nicht. Also dass wir diese Flexibilisierung drin behalten. Und was mir unheimlich wichtig wäre, und ich finde, das kippt jetzt gerade positiv, dass man auch einfach den Mehrwert sieht, dass unterschiedliche Strategien gefahren werden können und dürfen. A, lernen wir ex post viel mehr draus. Und B, wird sonst natürlich die Politik sehr getrieben, wenn immer nur heißt, die machen das aber und warum macht ihr das nicht? Mhm. Und deshalb auch dieses Plädoyer, wirklich genau hinzuschauen, differenziert reinzugucken, wie ist die jeweilige kontextuelle Situation, um dann zu schauen, was funktioniert hier am besten.
Eine ganz wichtige Rolle spielt jetzt gerade die Wissenschaftsakademie Leopoldina. Und da sagen die Experten ja, wenn sich die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau stabilisiert, wenn wir die notwendigen klinischen Reservekapazitäten haben und aufbauen weiterhin und vor allem, wenn wir uns alle an die Hygieneregeln halten weiterhin, dann können eben Einzelhandel und Gaststätten wieder aufmachen, auch die Behörden. Und dann kann man auch Kindergärten und Schulen schrittweise wieder öffnen. Ehrlich gesagt, klingt für mich nach einem ganz guten Plan.
Ja, ich fand, es war eine sehr umfangreiche Stellungnahme, die ja wirklich auch versucht hat, viele Perspektiven zusammenzubringen. Und das war jetzt, glaube ich, auch für viele erleichternd, nachdem sehr stark die Epidemiologie uns eigentlich geleitet hat, zu sagen, so, jetzt gucken wir auch mal rein, was eigentlich das für Konsequenzen hat, was wir gerade tun und wie kann man so einen Plan, also irgendwann braucht es ja eine Idee darüber, wie sieht der Weg aus, wie wir aus dieser Verordnung des Stillstands ein Stück weit rauskommen. Ja. Und ich glaube, in den einzelnen Fällen, es ist ja auch klar gemacht worden, was Sie auch beschrieben haben, wenn dann. Ne? Mhm. Also es wird weiter so ein adaptives Management bleiben. Also ja. dass wir immer wieder gucken, und das fand ich auch sehr stark in der Stellungnahme, dass die Evidenzbasis verbessert werden muss, nicht nur die Infektionsraten und die Todeszahlen zu tracken, sondern wirklich zu schauen, wie können wir auch besser Heilungsprozesse und auch Immunisierungen etc. eben wahrnehmen und mit einbauen in dem, wo kann wieder was starten.
Und wenn wir jetzt gerade mal auf die Schulen und auf die Kitas gucken, da wird empfohlen, zuerst Grundschulen und Schüler bis zur 10. Klasse wieder in die Schule gehen zu lassen, weil ältere Schüler besser Fernunterricht ja nutzen könnten, jüngere Schüler aber beim Lernen mehr Betreuung bräuchten. Weiß ich jetzt nicht, ich meine, vor einer Woche oder einiger Zeit, da hieß es ja, besser wäre es erstmal die Älteren in die Schule wieder gehen zu lassen, weil die in der Lage sind, die Abstandsregeln und die Hygieneregeln besser einzuhalten.
Mhm. Ja, also ich fand da interessant, die Reaktionen mir anzuschauen. Und ich glaube auch aus meiner ganz eigenen Erfahrung mit zwei Kindern, wo die eine in der 3. Klasse ist und die andere hat einfach noch im Kita-Alter. Es hat mich wahnsinnig gestresst, einkaufen zu gehen, weil ich meiner 5-Jährigen 14 Mal sagen kann, fass dir jetzt nicht ins Gesicht. Also ich habe wann immer es irgendwie ging, die zu Hause gelassen. Nur einmal mussten die mit. Und es ist riesig, der Unterschied zwischen also 3 Jahre in der Selbstdisziplin und überhaupt Selbstwahrnehmung, was ich tun sollte oder nicht. Mhm. Und von daher glaube ich, dass es schon wichtig ist, zu schauen, was ist tatsächlich in so einem Selbststeuerungsmöglichkeiten angelegt in Kindern. Und ich nehme das auch bei Freunden wahr, die eben ältere Kinder haben, dass da die Bildungslandschaften online und so weiter ganz anders über längere Zeiträume auch wahrgenommen werden können. Ich glaube, da ist das Wichtigste zu schauen, wer hat keinen Zugang zu diesen sehr multimedialen Bildungslandschaften und wie können wir da jetzt aufpassen, dass wir nicht diese Ungleichheit sowieso schon im Zugang zu guter Bildung wahnsinnig verstärken.
In der Tat. Ich würde gerne mal Anton Hofreiter hören von den Grünen. Der hat dazu nämlich Folgendes gesagt.
Es führt zu einer starken Bildungsungerechtigkeit, wenn die Schulen länger geschlossen bleiben. Aber auch hier sagt die Akademie, und das teile ich, es gibt Voraussetzungen. Und diese Voraussetzungen müssen erfüllt werden.
Er sagt also, es führt zu Bildungsungerechtigkeit, wenn die Schulen länger geschlossen sind.
Wenn ich das von befreundeten Lehrern höre, welche eben Kinder im Grunde genommen typischerweise, die sowieso sehr viel Unterstützung zu Hause erfahren haben, jetzt eigentlich gar kein Problem haben. Bei anderen, wo sie sagen, wir müssen ausgedruckt die Kopien im Grunde genommen postalisch verschicken, um dann eventuell 2 Wochen später postalisch die zurückzubekommen und 3-mal anrufen, weil da keinerlei Unterstützung zu Hause herrscht. Natürlich, das sind ganz andere Herausforderungen, auch sprachliche Herausforderungen. Und ich glaube auch, dass es da natürlich Pläne geben könnte, dass man, ähnlich wie wir das jetzt hatten mit der Betreuung der kleinen Kinder von systemrelevanten Jobs, dass man auch da eher sagt, man lädt die Personen, Schülerinnen und Schüler zuerst wieder ein in die Schulen, wo man genau weiß, dass es zu Hause eben nicht so einfach gewährleistet werden kann.
Mhm. Wäre interessant, ob das tatsächlich ginge, es so zu machen. Nochmal auf die kleinen Kinder geblickt. Es soll ja so sein, dass im Kindergarten maximal 5 Kinder dann in einer Gruppe betreut werden sollen. Also nach dem, was Sie jetzt auch gerade mit Ihrer jüngsten Tochter erlebt haben, denken Sie, das ist dann ein guter Plan?
Also viel mehr ist unübersichtlich. Ne? Also wir haben ja jetzt auch, merken jetzt auch, dass wir einen Betreuungsschlüssel auch in den Kitas hatten, schon vor der Krise, der ja auch OECD immer irgendwie eher am Schlusslicht orientiert war als weiter oben. Und da gibt es natürlich ja dann auch wiederum private Bildungsinstitutionen, wo es anders aussehen wird als in den ganz normalen staatlichen. Also wir sehen eigentlich die gesamte Krisenhaftigkeit, die wir vorher schon beschrieben haben im Bildungssystem und die Ungerechtigkeiten, die da eingebaut sind, jetzt natürlich nochmal ganz anders an die Oberfläche.
Ist sozusagen ein Virus der Wahrheit, was die Wahrheiten irgendwie hervorbringt, die wir vorher eigentlich nicht sehen wollten.
Exakt, also Resilienz der Wertschöpfungsketten ist ja das andere, wo auch sehr stark schon darauf hingewiesen wurde, dass wenn wir zu stark und zu intensiv auf ökonomische Effizienz gehen, dann können wir eben keine Präventionskapazitäten oder Redundanzen, nennen wir das dann in der Wissenschaft, sprich eigentlich zu viel Kapazitäten vorhalten für den Normalbetrieb, aber wenn sich irgendetwas in einen Störbetrieb verändert, haben wir dann eben die Puffer. Und das sind, glaube ich, insgesamt so Lehren, wenn man so systemisches Denken mit reinnimmt, wo wir sowohl beim Sozialen wie beim Ökologischen ja auch vorher durchaus Krisenhaftigkeit bescheinigt hatten. Und dass jetzt natürlich die Chance ist, wenn wir es so deutlich auch sehen, zu sagen, das wollen wir in der Art, wie wir jetzt rauskommen aus der Krise, tilgen, sodass wir danach wirklich besser aufgestellt sind als vorher.
In aller Munde heute und gestern das Papier der Wissenschaftsakademie Leopoldina. Das ist die Nationale Akademie der Wissenschaften also. Die älteste naturwissenschaftlich-medizinische Gelehrtengesellschaft im deutschsprachigen Raum. Und da haben jetzt also 26 Experten geschrieben, was sie zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen sagen. Wir haben es eben schon kurz zusammengefasst. Dieses, was die Leopoldina sagt, das wird gehört. Hier hören wir mal die Bundeskanzlerin.
Viele Studien sind veröffentlicht worden, die sich mit der Frage beschäftigen, was können Schritte hin zu einer Lockerung sein? Für mich eine sehr wichtige Studie wird die der Nationalen Akademie der Wissenschaften sein, der Leopoldina.
Das hat also Angela Merkel gesagt und uns jetzt auch zugeschaltet, unser Wissenschaftsredakteur in Deutschlandfunk Kultur, Martin Mayer. Herr Mayer, handelt es sich denn hier überhaupt um eine Studie?
Nein, es handelt sich nicht um eine Studie, die durch das klassische Verfahren in der Wissenschaft läuft, also dass eine These aufgestellt wird, ein Forschungsergebnis präsentiert wird, das dann andere Wissenschaftler kritisch prüfen, sondern die Leopoldina, so nennt es selbst ja auch, eine Ad-hoc-Stellungnahme. Und so sollte man diese 19 Seiten, finde ich, auch verstehen, nämlich eben nicht als das Ergebnis von wissenschaftlicher Forschung, die kann es in der Corona-Pandemie ja nur bislang sehr eingeschränkt geben, sondern ja mehr als Diskussionsgrundlage. Das Papier spricht ganz, ganz wichtige Punkte an. Sie haben einige ja schon genannt. Und übrigens ist das auch nicht das erste Mal, dass die Leopoldina das macht, sondern es ist jetzt eben die dritte Ad-hoc-Stellungnahme der Gesellschaft. Und die hat jetzt nur einen anderen Fokus. Einer der Autoren des Papiers ist ein Berliner Physiker, Dirk Brockmann heißt er, und der hat das zusammengefasst, dass er gesagt hat, bisher sei es im System Virus-Mensch vor allem um das Virus gegangen. Und deshalb hätten die Verfasser jetzt versucht, sich mehr auf Mensch und Gesellschaft zu konzentrieren. Ich übersetze das mal, sich eben mit dieser großen Frage zu beschäftigen, wie können wir zurückkommen in ein öffentliches Leben, das wir ja vor der Pandemie hatten.
Wenn wir nun also festhalten, dass Frau Merkel von Studie spricht und es sind nur Empfehlungen, Frau Göpel, ist das etwas, was man wahrnehmen sollte, dass hier auch begriffliche Dinge ein bisschen verwischt werden, oder kann man sagen, naja, ist nicht so tragisch?
Ich glaube schon, dass es wichtig ist. Also wir haben ja gemerkt, Wissenschaftskommunikation war ja auch ein Riesenthema letztes Jahr im Bereich Klimawandel. Und es ist ganz essentiell, A, zu unterscheiden, was ist naturwissenschaftlich und was ist sozialwissenschaftlich, weil wir bei naturwissenschaftlich viel eher von Fakten aussprechen können, ne? Und also Viren kann ich feststellen oder nicht feststellen, aber auch da sehen wir ein bisschen Sensitivitäten von Tests und so weiter, machen ausschlaggebende Unterschiede im Zweifel. Und was ich, also diese Stellungnahme ist für mich ein Kompass. Also es ist ja auch sehr multiperspektivisch und das ist gut so, weil es ging ja jetzt darum, gesellschaftlich nach Antworten zu ringen, wie wir mit einem wissenschaftlich beschreibbaren Stand einer Entwicklung umgehen wollen. Und das ist, Sozialwissenschaft ist immer viel, wir nennen das kontingenter, also es gibt mehrere Perspektiven. Und vor allem das Interessante ist, die Art, wie wir uns selbst die Welt erklären, wird einen Einfluss darauf haben, was wir als richtige oder wichtige Maßnahmen akzeptieren und sehen. Wir nennen das Reflexivität. Und das ist etwas sozialwissenschaftlich Eigenes, was viel stärker mit reingenommen werden sollte. Also es kann nicht die Anweisung sein und die Prognostik, wie dann etwas laufen wird, sondern komplexe Systeme, gerade mit Menschen, die eben denken und dann eben interpretieren, wird immer ein Stück weit ein Suchprozess sein.
Die Leopoldina sagt ja auch ganz deutlich, wir sagen hier nicht, wann man was wo öffnen sollte, sondern wir geben Perspektiven, wie es eventuell weitergehen könnte. Herr Mayer, aber es ist ja schon wichtig, dass die Wissenschaft jetzt die Grundlagen dafür bietet oder anbietet, wie dann auf deren Grundlagen eben die Politik dann entscheiden kann, oder?
Absolut. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Wissenschaft, die Aufgabe der Wissenschaftler und auch in der Forschenden in diesem Papier, eben Rechtsexperten, Wirtschaftswissenschaftler, Bildungsforscher, Psychologen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Wenn man dieses Papier liest, dann bleibt das alles, wenn man es negativ formulieren will, sehr vage. Ne? Eben wie Sie gesagt haben, da stehen keine konkreten Punkte drin über das Thema, das Sie vorhin kurz gesprochen haben, also Grundschulen, Sekundarstufen schrittweise zu öffnen, sagen die Autoren dann am Ende nur so bald wie möglich. Ich meine es gar nicht als Kritik, das vage, sondern es ist, glaube ich, eher der Ausdruck für etwas, was wir eben alle erleben. Die Frage, wie kommen wir raus aus der Situation, und wir haben mehr Fragen als Antworten. Und die Aufgabe der Wissenschaft aus meiner Sicht kann es da nur sein, diese Punkte anzusprechen, auch Perspektiven darzustellen. Aber Wissenschaftler sind keine Politiker, die das am Ende entscheiden, sondern sie sind Hinweisgeber, sie sind Berater. Aber die Frage, wie der Plan genau aussieht, ist aus meiner Sicht keiner, den Wissenschaftler beantworten können, soll oder auch dürfen, sondern ist die Aufgabe von Politik.
Genau, also genau so würde ich das auch sehen. Und der Unterschied ist ja, wenn sich jetzt viele einmischen, um Empfehlungen auch auszusprechen, was vielleicht für ihren Sektor wichtig wäre und so weiter. Das Wichtige, Wissenschaft soll ja immer ein Stück weit obwohl sie nicht objektiv sein kann, aber als Betrachter ohne eigene Interessen in der direkten Umsetzung sein. Das muss man manchmal aushalten, aber genau so formulieren wir das auch. Es geht darum, Szenarien, Musterhaftigkeiten, Regelmäßigkeiten so zu benennen, dass dann die Gesellschaft auf einer anderen, möglichst neutralen Grundlage heraus ihr eigenes Risikoprofil, ihre eigenen ethischen Überzeugungen, ihre eigenen Entscheidungen, wie wollen wir als Schicksalsgemeinschaft hier durchgehen, dann formulieren kann. Aber die Entscheidung liegt in der Gesellschaft und in der Politik.
Ja, ich glaube, man hat als Gesellschaft in einer Situation, in der wir jetzt sind, in dieser Krise, einfach so eine Sehnsucht, dass es einen Wissenschaftler geben möge, der versteht, was jetzt gerade passiert und der eben sagen kann, naja, so wird es sein und in 3 Wochen wird es so sein und nächstes Jahr um diese Zeit werden wir da und da stehen. Wir haben auch den Soziologen Armin Nassee in Deutschlandfunk Kultur hier gefragt, wie er das sieht, ob Wissenschaft Eindeutigkeiten vermitteln kann. Hier ist, was er dazu gesagt hat.
Das Leopoldina-Papier versucht, ein paar Schneisen zu schlagen, in welche Richtung das gehen kann, die durchaus auch kontrovers diskutiert werden können. Also etwa, man hat sich ja in der öffentlichen Diskussion jetzt stark auf die Schulempfehlungen kapriziert. Da kann man in der Tat das eine oder andere Detail auch anders sehen. Und das ist ja das Interessante an solchen Geschichten. Auch Wissenschaft kann ihnen keine Eindeutigkeiten vermitteln, sondern aus Fachkompetenz nur anbieten, dass man über bestimmte Dinge nachdenken muss. Eines heißt zum Beispiel, dass auch wenn man Schulen öffnet, man auf die Kontakthäufigkeit achten muss und dann muss man sehen, wie das umzusetzen ist.
Ja, Herr Mayer, da müssen wir uns vielleicht einfach verabschieden von dieser Sehnsucht, dass wir eindeutige Antworten jetzt finden könnten.
Ja, ich glaube, wir müssen das tun und vor allem dürfen wir die Wissenschaft nicht überfordern. Die Stärke der Wissenschaft besteht ja darin, Fragen aufzuwerfen und Zweifel zuzulassen. Und gleichzeitig ist das Dilemma der Politik, denn in der Politik ist Stärke zeigen dadurch ja gegeben, dass man sagt, so machen wir es, ich habe diesen konkreten Plan. In der Wissenschaft generiert man Wissen durch Fragen und im Zweifel auch durch Zweifel. Und ich glaube, diesen Spagat müssen wir alle aushalten. Die Sehnsucht habe ich auch und wahrscheinlich haben wir die alle, dass es den großen Masterplan gibt, den man aus der Schublade zückt und dann wissen wir, wann es wieder so ist, wie es vorher ist. Aber wahrscheinlich, genau wie Sie sagen, müssen wir uns genau davon verabschieden und das, ich fürchte, aushalten.
Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde Maya Göpel, Transformationsforscherin, Politökonomin. Und wir wollen jetzt einen Blick nach Italien werfen, beziehungsweise eigentlich nach Europa. Insgesamt, die Italiener aber haben eine relativ überraschende Entscheidung getroffen. Sie wollen nämlich 39 Milliarden Euro nicht haben, die EU ihnen geben will aus dem Rettungspaket, also dem Topf des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, für Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Es ist die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien, die sagt, wir müssen das ablehnen, diesen Euro-Rettungsfonds, denn sonst müssen wir Kontrollen befürchten, wie es sie in Griechenland gegeben hat. Und das wollen wir nicht. Das ist eine Angst, die andere Parteien in Italien so nicht teilen. Aber trotzdem hat sich Ministerpräsident Conte jetzt eben so geäußert, dass diese 39 Milliarden Euro nicht abgerufen werden. Dass man aber gerne hätte, dass Eurobonds eingeführt werden. Das heißt also Anleihen, für die alle in der EU gemeinsam haften würden. Das möchten auch die Franzosen. Maya Göpel, wäre das nicht tatsächlich, diese Eurobonds, Corona-Bonds, wären die nicht die Lösung, um zu sagen, wir gehen solidarisch durch diese Krise in Europa?
Die Bemühungen waren ja im Grunde genommen, das aus dem Stabilitätsmechanismus rauszunehmen, was genau diese Abwehr mit sich bringt. Das waren die Konditionalitäten, die ja sehr stark gewesen sind nach der Finanzkrise. Das heißt, im Grunde genommen, der Geldgeber gibt sehr stark vor, was in den einzelnen Ländern tatsächlich dann umgesetzt werden muss an Reformpaketen. Und da wehrt sich natürlich jetzt ein Teil der politischen Landschaft in Italien dagegen.
Ja, weil man sagt, das ist ein Korsett gewesen, genau. Und das wollen wir nicht. Das haben wir sozusagen gesehen, wie die Griechen gelitten haben und das wollen wir nicht auch erleben.
Ja, und Kürzungen im Gesundheitssystem ist ja so die ironische Anekdote, waren eben Teil von dem, was dann als Reformvorschläge durchaus nach vorne getragen wurde. Ich glaube, was wirklich ein großer Unterschied ist und weshalb ja auch eher von Corona-Bonds jetzt gesprochen wird als von Euro-Bonds, ist, damals kam ja die Finanzkrise auch tatsächlich durch eine gewisse Verantwortung in den jeweiligen Ländern, wie sie Wirtschaftspolitik gemacht haben, wie sie tatsächlich Zahlen bilanziert haben und so weiter. Und dieses Mal ist es ja ein Schock von außen. Also das ist wirklich der Fall von, da kann keine Regierung irgendetwas dafür. Und das ist natürlich genau die Petition gewesen, zu sagen, das ist nicht vergleichbar mit dem, wie die Finanzkrise entstanden ist. Und deshalb braucht es hier ein ganz anderes Verständnis von Solidarität und ja auch eine gewisse Zeitlichkeit, die damit einhergeht. Das heißt, es ist eigentlich nicht genau das, also A, nicht der gleiche Grundlage, grundlegende Fall. Also diese Idee, dass man, wenn man die Verantwortung, dann Reformen anzupassen, mit der Haftungsgeschichte nicht verrühren darf. Also dass dann die Deutschen im Grunde genommen dafür gerade stehen müssten, theoretisch, wenn die Italiener ihre Reformen nicht so umsetzen würden, dass sie wieder von den Finanzmärkten Vertrauen bekämen, um bessere Ratings zu bekommen. Und das ist ja eine komplett andere Grundlage als die, die wir heute haben.
Gut, also der auslösende Moment ist ein anderer. Aber es ist ja schon so, dass also eben die Italiener jetzt zu moderaten Konditionen Kredite sich besorgen könnten, weil alle Staaten, eben auch die solideren Staaten, mit im Boot säßen bei jeder einzelnen Anleihe. Und da sagen die Deutschen eben, nee, das wollen wir nicht. Ist das solidarisch?
Ich glaube, dass Deutschland schon wirklich ein Stück weit sehen sollte, wie das Gefühl, dass Deutschland sich für Europa einsetzt, in den letzten Jahren doch auch stark abgenommen hat. Also ich glaube nicht, dass wir mit dieser Idee, wir wären diejenigen, die Europa durchziehen, diejenigen, die wirklich ein sehr starkes europäisches Profil haben, momentan dementsprechend, wie wir von außen wahrgenommen werden. Also es ist schon eine sehr starke Orientierung daran, was Deutschland auch tatsächlich gut tut. Also der starke oder nicht so starke Euro im Grunde genommen, wie wir eine D-Mark hätten mit den Exportüberschüssen. Das ist ja nur eins, wo wir extrem davon profitieren, dass wir die gemeinsame Währung haben. Wenn jetzt in Italien ganz viel negative Einbrüche in der Wirtschaft stattfinden, wird das unsere Exportorientierung natürlich auch negativ beeinträchtigen. Das heißt, wir haben sehr stark profitiert von der Europäischen Union und auch von dem Euro in der Art, wie wir in unserer Wirtschaft sehr stark werden konnten und haben uns umgekehrt nicht wirklich aus dem Fenster gelehnt, auch in den Debatten darüber, wie man jetzt tatsächlich auch grüne Stimulus-Aspekte bei der EZB oder der EIB einbauen könnte. Das war ja gerade im Sommer erst die große Diskussion. Also ich würde schon vorschlagen, dass Deutschland sich ein bisschen überlegt, ob sie tatsächlich als proeuropäische und solidarische Partner in dem Gefüge Europäische Union und wohin, jetzt wo wir den Brexit gehabt haben, wie viel Misstrauen von anderen Partnern können wir uns da noch leisten und wie insular glauben wir auch, dass wir unsere Wirtschaft in Zukunft entwickeln können.
Also vielleicht auch da tatsächlich der Moment, nochmal neu nachzudenken und nicht auf alte Strategien zu setzen, wie man es eben mit Griechenland gemacht hat, sondern vielleicht doch neue Wege zumindest mal ins Auge zu fassen. Die CDU würde das sicherlich nicht wollen, Corona-Bonds.
Ja, da sind die Parteien unterschiedlich positioniert und ich bin jetzt keine Finanzmarktexpertin. Das heißt, ich werde mich jetzt hier nicht dazu verleiten lassen, irgendwie ganz klar zu sagen, es braucht die Corona-Bonds, sie müssen ABCDE als Kriterien haben. Nur für mich ist es unheimlich einleuchtend, was ich von den Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich Experten sind, höre, ist, dass man die Vergleiche, dass das jetzt Euro-Bonds reloaded sind, dass man die nicht tragen kann und nicht ziehen kann, weil es eine ganz andere Voraussetzung ist aktuell. Und natürlich auch eine ganz andere Form von Gefühl, wenn von einem externen Schock im Grunde genommen die eigene Volkswirtschaft implodiert, die Nachbarländer im ersten Moment sagen, oh, dann exportieren wir jetzt keine Schutzmasken mehr. Also es ist ja jetzt auch eines von vielen Signalen hintereinander. Und ich glaube, dass das Wichtige ist, um auch die italienische Reaktion überhaupt verstehen zu können, dass wir eben nicht nur ökonomische Instrumente angucken dürfen, sondern, und das machen wir Politökonomen ja gerne, Verhältnisse und Beziehungen und Institutionen und Vertrauen ist einfach eine ganz, ganz wichtige Währung. Und wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass das mit Goodwill verbunden ist, dieses Instrument und dieses Angebot, sondern eventuell theoretisch später noch was anderes eingepflegt wird, dann ist das ein Problem. Es sieht aber auch so aus, als hätten wir innerhalb von Italien natürlich jetzt gerade einfach einen Richtungskonflikt und natürlich einen Ministerpräsidenten, der gerne würde, dass seine Vorschläge auf europäischer Ebene auch
gehört werden.
Ja. Genau, das ist nicht nur ein ökonomisches, sondern hochpolitisches Unterfangen gerade, was da ja auch stattfindet.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur in dieser Mittagsstunde zu Gast, die Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel, hier bei mir Generalsekretärin auch des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, also eines Gremiums, das den Wissensstand zu den wichtigsten Umwelt- und Entwicklungstrends zusammenträgt, damit sich eben Politikerinnen daran orientieren können und eben sagen können, wie machen wir es denn jetzt? Sie haben, Frau Göpel, das Buch geschrieben, was ich hier in der Hand habe, das heißt Unsere Welt neu denken, eine Einladung, wir haben es eingangs schon erwähnt. Und Sie schreiben eben, die weltweiten Krisen sind kein Zufall. Die offenbaren nämlich, wie wir mit unserem Planeten und auch mit uns selbst umgehen. Und das haben Sie ja geschrieben, das Buch, als Corona noch nicht da war. Jetzt ist es so ein bisschen fast, kann man sagen, eines der Bücher der Stunde. Ist diese Krise die Chance, umzudenken, umzusteuern? Sie haben gesagt, ja, könnte es sein. Warum aber fällt uns das so schwer?
Ich finde, das zeigt sich ja schon in der Art, wie wir darüber sprechen, ne? Die Rückkehr zur Normalität. Und das kann man psychologisch natürlich wunderbar erklären. Also in dem Moment, wo es sehr wackelig wird und wir merken, dass vieles wird in Frage gestellt, ist unsere Orientierung erstmal in Richtung etwas, was wir schon kennen. Also da suchen wir im Grunde genommen genau diese Stabilität wiederherzustellen. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Herausforderung aus dem, was wir jetzt ja tatsächlich wahrnehmen, nämlich dass wir, wird ja auch zunehmend beforscht, wie stark eigentlich das Erodieren der Ökosysteme auch dazu führt, dass wir tatsächlich bis hin zu zoonotischen Viren, wie wir sie jetzt nennen.
Also Viren, die von Tieren auf Menschen überspringen.
Exakt, durch Habitatveränderungen, durch andere Nahrungsketten, dann natürlich die Mobilitätsstrukturen und so weiter. Also wir sehen ja, wie fragil viele der Systeme, die wir gebaut haben, tatsächlich sind. Und wie wenig sie Puffer haben, um mit externen Schocks umzugehen. Und das ist ja der ganze Appell in dem Buch gewesen, wie können wir wieder regenerativer denken, anstatt nur so extraktiv. Also immer rausholen und dann irgendwie schmeißen wir weg, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wo es eigentlich weg. Und dann trägt sich das natürlich ein in die Ökosysteme. Dann sind Menschen sehr ausgepowert. Dann können Ärzte eben nicht mal mehr mit Menschen mehr als 10 Minuten sprechen, weil sie nur noch 10 Minuten Zeit haben oder weil die Fallpauschale ihnen nicht mehr gibt. Also wir haben eigentlich all das, was so Beziehungshaftigkeit und Resonanz und etwas Lebendiges kultivieren können, so ein Stück weit aus der Art, wie wir auch darüber nachgedacht haben, was effektiv ist, was effizient ist und was einem Wachstum entspricht, was wir eben sehr eindimensional kodiert haben, ein Stück weit geopfert. Und das ist ja die große Einladung, zu sagen, wie können wir eigentlich wieder merken, was uns wirklich wichtig ist, was Lebendigkeit in uns, aber auch in unserem Umfeld hervorbringt und wie können wir dann die ökonomischen und politischen Instrumente eigentlich so anpassen, dass wir wieder florieren und dass unsere Umwelt wieder floriert und uns damit auch diese Resilienz bietet, dass wir auch mit Unvorhergesehenem natürlich irgendwie anders umgehen können.
Gut, jetzt könnte man natürlich argumentieren, warum? Ist uns doch eigentlich gut gegangen. Wir konnten eben hinfliegen, wo wir hinfliegen wollten. Wir hatten einen Wohlstand, in dem es uns einfach wirklich sehr, sehr gut gegangen ist. Unser Gesundheitssystem hat doch so weit funktioniert. Also man könnte ja auch sagen, ach, eigentlich zurück zur Normalität, nämlich so, wie es war Anfang des Jahres in Deutschland, wäre doch wunderbar.
Ja, da sind
dann da blendet man das alles aus, was Sie jetzt gesagt haben.
Genau, also einmal ist es natürlich eine sehr privilegierte Position. Also ich glaube, auch das fehlt mir aktuell in der Debatte momentan komplett, dass wir sehr, sehr wenig drauf schauen, was eigentlich sowohl der Virus, aber auch die Konsequenzen von dieser stillgelegten Wirtschaft jetzt gerade in den Ländern macht, die keinen Sozialstaat haben, die kein ausgebautes Gesundheitssystem haben, die für unsere Wertschöpfungsketten die Ressourcen zu Tagelöhnen bereitgestellt haben und die sehr stark vorbelastet sind, weil sie das unter sehr schmutzigen Bedingungen tun mussten. Also unser ganzer Wohlstand ist ja nicht vom Himmel geplumpst, sondern wir haben ihn irgendwo aus der Erde geholt und haben ihn vor allem aus der Erde holen lassen. Und das ist der Punkt, den wir Externalisierung nennen. Also unser Wohlstandsmodell wäre damit sowieso nicht zukunftsfähig, weil wenn andere Länder und andere Menschen viel stärker für sich in Anspruch nehmen, das ist das Rollmodell, da wollen wir auch hin. Wir haben keine 5, 7 Planeten und wir haben halt einen. Mhm. Und das ist die Frage der internationalen Solidarität und Gerechtigkeitsfragen gehen immer mit Umweltfragen einher. Das haben wir auch immer stark gemacht aus der Nachhaltigkeitsforschung. Das ist so der Punkt 1. Und der zweite ist, dass keiner von der ökologischen Bewegung per se sagt, niemand soll Spaß haben. Aber wir müssen, wenn wir eine liberale aufgeklärte Gesellschaft sein wollen, natürlich Freiheiten mit Verantwortungsübernahme mit den Konsequenzen zusammen verheiraten. Und wenn wir dann sehen, gut, das hat all diese Kollateralschäden und die werden mittelfristig uns ja auch selbst unsere Freiheiten und Lebensgrundlagen, stabilen Verhältnisse im Grunde genommen rauben. Also der Klimawandel, wir haben noch vor einem halben Jahr auf Australien gebannt gestarrt, was da eigentlich stattfindet, auch unkontrollierbar.
Mit den Feuern.
Exakt, ja. Ganz andere dramatische Bilder von Überschwemmungen, Tornados und so weiter. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass man einfach davon ausgehen könnte, dass es so weitergehen kann.
Maya Göpel, hier Mitbegründerin auch der Scientists for Future, Nachhaltigkeitsforscherin. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass die Krise vielleicht eine Chance ist, dass wir gucken müssen, was heißt das überhaupt, zurückkehren zur Normalität? Was ist überhaupt Normalität? Was für ein Leben wollen wir leben in Zukunft? Sie sagen, eventuell könnte es gut sein, dass wir Verzicht üben. Jetzt haben wir ja natürlich Ostern sehr viel Verzicht geübt. Also die Straßen waren leer, die Menschen sind nicht im Zug gereist. Sie haben sich tatsächlich in ihrem Lebensraum sozusagen in dem nächsten bewegt, vielleicht in der eigenen Wohnung, vielleicht irgendwie einen Kilometer in den nächsten Park. Ist das die Art von Verzicht, die Ihnen vorschwebt?
Nö. Also ich habe auch in dem Buch eher geschrieben, wir sollten darüber nachdenken, mit welcher Idee im Kopf wir eigentlich von Verzicht sprechen. Weil wenn man sich das wirklich empirisch anschaut, da kann man so mit Fußabdrücken modellieren, wie viel wir eigentlich vom Planeten alle in Anspruch nehmen für das, was wir als Versorgungssicherheit für uns so selbstverständlich genommen haben. dann geht es eher darum zu überlegen, wie konnten wir solche Ansprüche eigentlich entwickeln. Und dann kann ich eigentlich auch nicht verzichten, sondern wenn mein Anspruch auf Weltinanspruchnahme im Grunde genommen zu hoch ist, wenn ich sage, dass wir 8 Milliarden Menschen bis zu 10 Milliarden Menschen, die alle ja nun erstmal im gleichen Anrecht auf Planet geboren werden, Solidarität mal global gedacht, wenn wir da Versorgungssicherheit für alle herstellen wollen, dann ist natürlich völlig klar, dass die einen mehr Platz machen müssen, die momentan zu viel in Anspruch nehmen. Das heißt, es geht erstmal um eine gute Verteilung. Und wenn dann einige etwas abgeben müssen im Vergleich zu anderen, damit die dazu gewinnen können, ja, dann können die das als einen Verzicht wahrnehmen oder man kann einfach eine Korrektur von Überinanspruchnahme nehmen. Wie empirisch man sich daran begeben will und wie historisch man sich daran begeben will. Und was wir jetzt ja merken, ist ja, dass diese Frage danach, was uns wirklich wichtig ist, uns da ein super Kompass sein kann. Und das Positive ist ja auch immer, wenn wir Sozialwissenschaft mit reinnehmen, die Glücksforschung beispielsweise und die Forschung zu Wohlergehen, die zeigt ja viel deutlicher, dass wir eigentlich gute Gesundheit, ganz wichtiges Zutat, damit wir hohe Lebensqualität empfinden, gute Beziehungen, dass wir uns auf andere verlassen können, dass wir uns gesehen fühlen, dass wir uns wertgeschätzt fühlen. Das merken wir ja jetzt, ne? Welche Wertschätzung auf einmal Berufe erfahren, die wir vorher ziemlich vernachlässigt haben und in prekären Verhältnissen haben eigentlich existieren lassen. Dann Versorgungssicherheit. Also kann ich mich darauf verlassen, dass ich ein Dach über dem Kopf haben werde? Kann ich mich darauf verlassen, dass morgen Nahrungsmittel da sind? Wird mein Einkommen reichen, um diesen Zugang zu gewährleisten? Sicherheit ist uns im Zweifel viel wichtiger, als dass es immer mehr wird. Und der relative Vergleich. Weil wir sind alle soziale Wesen. Und da gibt es natürlich ganz viele Studien dazu. Statuskonsum, wie uns die Werbung eigentlich permanent eindoktriniert, dass wir gar nicht auf die Idee kommen sollten, genug zu haben, weil uns fehlt ja noch XYZ. Mhm. Und das sind ja alles immer die Umstände, unter denen man sich erstmal klar machen muss, wie kommen wir eigentlich dahin, dass wir ein Leben für uns als erfolgreich definiert haben, wo mehr immer gleich besser ist.
Mehr ist besser, denken wir. Wir sind sozusagen nach diesem Modell des Homo economicus auch immer noch unterwegs, der also sagt, ich verhalte mich so, dass ich mehr verdienen will, dass ich mehr konsumieren will. Und das sind meine hauptsächlichen Ziele. Und nach diesem Modell reagiert jetzt zum Beispiel auch die Autowirtschaft, die nämlich sagt, wir könnten doch Kaufprämien gegen die Corona-Depression ausgeben, also dass, wenn dann die Corona-Krise vorbei ist, wieder mehr Autos gekauft werden. Das wäre dann praktisch das Gegenteil von Verzicht, oder?
Ja, das ist halt die Abwrackprämie nochmal aufgefrischt. Also die haben wir 2008 auch gemacht, im Grunde genommen als Stimulusprogramm.
Wenn die Leute, kann das jetzt nochmal helfen?
Ich glaube, da muss man sich vorher ganz ernsthaft ins Gesicht gucken und sagen, was wollen wir denn erreichen? Wenn wir sagen, wir wollen der deutschen Autowirtschaft nochmal zu dem nächsten Boom verhelfen und denen helfen, ihre verpennte Elektromobilitätsstrategie auf Kosten von Steuerzahlern nachzuholen. Also ich mache das jetzt mal extra ein
Sie
bisschen
sind provokant.
Provokativ.
Aber immerhin muss man ja doch sagen, dass die Autoindustrie die Industrie ist, die Deutschland doch trägt, sehr stark mitträgt.
Na klar. Also es geht ja auch nicht darum zu sagen, Industrie, aber es geht darum zu fragen, welche Industrie und welche Form von Mobilität brauchen wir morgen? Und wenn ich mir klar mache, welche Form von Mobilität möchte ich als Gesellschaft erreichen, dann ist natürlich auch klar, welche Industrien möchte ich besonders schützen und vor allem, was die Industrien entwickeln. Und dann kann ich natürlich auch sagen, seht doch mal zu, dass ihr vielleicht Wasserstoff, mit grünem Wasserstoff betriebene Busstrecken ausbaut oder den Nahverkehr ganz anders integriert zwischen der Schiene und dann eben nur als Endprodukt vielleicht für die letzten Meter noch Autos eingesetzt werden. Sollten das dann eher Selbstfahrende sein, dass man die viel durch die, also viel einsetzen kann, anstatt dass jeder von uns eins als Stehzeug, das ist ja kein Fahrzeug, sondern wir lassen es 95% der Zeit stehen und dann macht es halt irgendwie den öffentlichen Raum voll. Also man kann sich ja wirklich, wenn man versucht, aus so einer Krisenhaftigkeit mal drüber nachzudenken, was wäre denn eine Vision? Mhm. Und in diesem Fall geht es um die Vision von Mobilität und Zugang zu beispielsweise Arbeitsplatz oder urbanen Räumen oder solche Geschichten. Wie kann man das anders gestalten? Und dann weiß ich, auf welche Industrie ich schützen möchte.
Also ein wirklich guter Moment, um eine neue Vision davon zu entwickeln, wie wir leben wollen. Vielleicht tatsächlich ohne Verbrennungsmotor, vielleicht auch ohne dauernd unterwegs zu sein.
Genau, diese Fragen sind jetzt relevant und wie kann die Digitalisierung uns da in einigen Bereichen auch was abnehmen? Und natürlich wirklich die Sache, welche Technologien brauchen wir jetzt und welche Förderung braucht es, welche Kooperationen, damit wir damit nach vorne kommen.
Vielen Dank, dass Sie hier waren, dass Sie das alles mit mir besprochen haben. Maja Göpel, Unsere Welt neu denken, heißt Ihr Buch, Nachhaltigkeitsforscherin. Danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.